Es sind 32 Grad. Im Schatten. Dazu 80-90% Luftfeuchtigkeit. Um zu schwitzen, reicht es einfach nur, dazustehen. So langsam habe ich mich gewöhnt an diesen schmierigen Film auf meiner Haut. Aus Sonnencreme, Insektenspray und jawohl, auch Schweiß. Es fühlt sich so gar nicht nach Hochtechnologie und Raumfahrt an. Eher wie in der Wildnis. Wir sind ja auch auf einem Naturpfad unterwegs. Allerdings mitten auf dem Gelände des Weltraumbahnhofs, dem Centre Spatial Guyanais, kurz CSG.
Wir sind hier in der Savanne, in der Trockenzeit, also deswegen ist es sehr trocken, die Gräser sind ein bisschen ausgetrocknet, aber in der Regenzeit ist das eine Savanne, wo Wasser stehen kann. Wir haben hier im Hintergrund ein kleines Sumpfgebiet, das in der Regenzeit mit Wasser gefüllt ist, wo man Tiere sehen kann, die sich baden, wo man Enten sehen kann zum Beispiel. Und auf der anderen Seite sehr typisch, diese ganz bestimmten Palmen kann man sehen, die ist immer da, wo Wasser ist, also wo Wasser permanent ist oder wo der Boden permanent feucht ist. Also überall in Guyane, wenn man die sieht, weiß man, das ist eher ein feuchtes Gebiet, da kann ich wahrscheinlich nicht durchlaufen.
Anne-Margret Amy-Videl kennt sich bestens aus auf dem Gelände. Sie kümmert sich im Auftrag der französischen Raumfahrtagentur CNES um die Auswirkungen der Raketenstarts auf die Umwelt. Dabei hat Französisch-Guayana eigentlich ein ganz anderes Problem. Es gibt viele illegale Goldschürfer im Land, die das Edelmetall mit Quecksilber aus dem Boden waschen. Die giftige Brühe lassen sie dann einfach in die Flüsse laufen. Da scheinen die paar Raketenstarts hier kaum ins Gewicht zu fallen. Zumal sich die direkte Belastung auf den Bereich um die Startrampe beschränkt. Das besagen Messungen an Fischen und Vogeleiern. Das Raumfahrtzentrum ist riesig und erstreckt sich über insgesamt 750 Quadratkilometer. Das ist etwa so groß wie die Stadt Hamburg. Deshalb erkundet man das Gelände am besten mit dem Bus. Einer unserer Reiseführer ist Hans Zeller von Arianespace, der Betreibergesellschaft für die Raketen. Er zeigt mit einem gewissen Stolz auf die Bauwerke hier. Schon aus der Ferne sehen wir die 90 Meter hohe, weiße Endmontagehalle für die Ariane 5 aus dem Dschungel ragen. Wir fahren aber auch an vielen kleineren Gebäuden vorbei.
Das ist hier links, ist die Wetterstation. Ne? Wetterstation ist ganz wichtig für zwei Punkte. Wettervorhersagen vorm Start, Höhenwinde. Wenn die Winde zu stark sind, kann die Struktur auseinanderbrechen, sage ich mal, von einer Rakete. Also fliegt man etwa zu starke Höhenwinde sind oder Gewitter. Ne? Man macht dann mehrere Wettervorhersagen vor dem Start, dass man sagt, okay, man befüllt oder man befüllt die Rakete nicht. Dann Bodenwinde, auch ganz wichtig. Man muss ja darauf Acht nehmen, dass wenn irgendwas passiert, dass Gase nicht nach Kourou getrieben werden. Also man braucht dann auch Bodenwinde, die erlauben zum Starten. Darum die Wettervorhersage.
Im Raketengeschäft gehen die Verantwortlichen kein Risiko ein, auch nicht bei der Energieversorgung. Kurz vor einem Start springen Dieselgeneratoren an, die alle Anlagen mit Strom versorgen.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, allumage.
Es wäre ja peinlich, wenn ausgerechnet in solch einem Moment das öffentliche Stromnetz von Kourou versagt.
Allumage des UAP et décollage.
We have liftoff, we have liftoff.
Der Start einer Ariane 5 ist ein gewaltiges Schauspiel. Rund 780 Tonnen heben von der Erde ab. Das Ziel ist meistens eine geostationäre Umlaufbahn, 36.000 Kilometer über dem Äquator. Dort scheinen die Satelliten, vom Boden aus gesehen, immer über demselben Punkt der Erde stillzustehen. Für solche Missionen ist Französisch-Guayana einer der besten Startplätze der Welt, denn er liegt nur 500 Kilometer vom Äquator entfernt. Die Raketen bekommen dort durch die Drehung der Erde viel mehr Schwung mit als etwa in Cape Canaveral. Daher kann man hier Nutzlast preiswerter nach oben bringen. Ein gelungener Start ist für Hans Zeller und seine Kollegen immer wieder ein erhebender Moment.
Wenn man hier die ganze Mannschaft hat, jeder hat unwahrscheinlich viel von seiner Zeit reingesteckt, von der Energie. Ich glaube, mehr kann er nicht geben. Und wenn das Ding dann wirklich weg ist, wie man sagt, dann gibt es ein Riesenfest für die ganze Stadtmannschaft. Das ist so die Tradition. Da spielt dann die Musik, da wird getanzt. Das ist dann, wenn der Flug klappt, wie eine Entspannung. Der reine Allflug ist für mich nicht so beeindruckend. Das ist, wie man eigentlich dazu kommt, dass das Ding dann fertig ist, dass es fliegen kann und was da für Arbeit dahinter steht, wie sie Leute reinknien, was da für Teamwork dazu kommt. Das ist für mich eigentlich das Wesentliche.
Die Vorbereitungen für einen Start beginnen Monate vorher. Dann kommen mit dem Schiff aus Europa die einzelnen Stufen der Ariane 5 an. Allerdings wird nicht alles über den Atlantik transportiert. Der Treibstoff für die Ariane wird fast komplett auf dem Weltraumbahnhof selbst hergestellt. Zum einen flüssiger Wasserstoff und flüssiger Sauerstoff. Zum anderen fester Treibstoff für die beiden Zusatzraketen, für die sogenannten Booster. Sie liefern den meisten Schub beim Abheben. Die Fabrik für die Booster ist eine eigene kleine Stadt mit fast 50 Gebäuden. Hier arbeitet Marcel Unger, der mir den sogenannten Malaxeur zeigt, einen überdimensionalen Mixer mit 3 Metern Durchmesser.
Also wir sind jetzt hier im Gebäude, wo der Behälter mit 12 Tonnen Rohmaterialien reingebracht wird und 5,5 Stunden lang durchgeknetet wird. Das heißt, unser Hauptmetier besteht darin, sehr viele Tonnen Rohmaterialien zu mischen. Und diese Mischung muss exakt sein.
Wie bei jedem guten Rezept kommt es auch hier auf die richtigen Zutaten an. Der Treibstoff besteht zu etwa 20% aus Aluminiumpulver. Damit das aber auf dem Weg ins All ohne Luftzufuhr von außen brennt, kommt ein Sauerstoffträger dazu, Ammoniumperchlorat. Zum Schluss noch ein Bindemittel, damit alles zusammenhält. Diese Masse wird wie ein Teig im Mixer durchgeknetet. Philippe Greco, der Leiter dieser Anlage, erklärt mir, dass es dabei keinen Spielraum gibt für Fehler.
We conduct heavy maintenance in the two mixers. Each 10 years we conduct heavy maintenance.
Alle 10 Jahre werden die beiden Mixer general überholt. Es darf zum Beispiel nicht passieren, dass der Mixer an der Wand des Behälters mit dem Treibstoff schleift. Sonst würde ein Funke entstehen und dann könnte hier alles explodieren. Das ist der Grund, warum wir insgesamt 46 Gebäude verstreut auf dem Gelände haben. Wenn es Probleme gibt, verhindern wir so, dass alle Gebäude auf einmal zerstört werden.
Die Endmontage der Booster passiert einige Kilometer entfernt, im sogenannten Integrationsgebäude. Von Integration sprechen die Ingenieure, wenn aus vielen verschiedenen Bauteilen ein großes Ganzes entsteht. In diesem Fall eben die Booster. Für jeden Start braucht eine Ariane 5 2 davon. Sie werden seitlich an die erste Stufe montiert. Das Paar für die nächste Mission steht bereits fertig montiert in der vollklimatisierten Halle. Versteckt hinter Gerüsten und Arbeitsplattformen.
Niveau 13, Niveau 9.
Wir fahren mit dem Aufzug mehr als 30 Meter nach oben, immer entlang der Antriebsrakete. Die wahren Dimensionen einer Ariane 5 werden mir erst hier richtig bewusst. Oben angekommen, schaue ich direkt auf die mattweiße Spitze des Boosters. So nah neben einer voll funktionsfähigen Rakete zu stehen, das flößt mir doch etwas Respekt ein. Erst recht, als Francesco Betti, der Chef der Produktion, mir die Einzelheiten erklärt.
Right now we have more or less 250 tons of propellant that are going to be burned in 2 minutes of firing.
Jetzt befinden sich etwa 250 Tonnen Treibstoff in dieser Rakete, die in rund 2 Minuten verbrannt sein werden. Dabei wird ein maximaler Schub von 700 Tonnen pro Booster erzeugt, also 1400 Tonnen insgesamt. Die Integration hier dauert 6 bis 7 Wochen. Aber wenn wir die Vorbereitung der Bauteile in unserer Fabrik mitrechnen, dann reden wir von 3 Monaten.
But if you consider also the beginning of the cycle of preparation of the segment at our plant, is more or less 3 months.
Dabei gilt Perfektion bis ins Detail. Francesco Betti sagt, dass es ihm und seinen Kollegen aber noch um mehr geht, als eine möglichst fehlerlose Rakete herzustellen.
I can tell you that the people that work on this in this field.
Ich kann Ihnen sagen, die Leute, die in diesem Geschäft arbeiten, reißen sich regelrecht um diese Arbeit. Sie sehen sich an der Grenze des technisch Machbaren und sie glauben, dass sie auch etwas tun, was die Menschheit insgesamt weiterbringt.
Top. Allumage EAP, décollage.
Eine Ariane fliegt nur los, wenn alle Systeme in Ordnung sind. Denn Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind das Kapital von Arianespace. Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei kommerziellen Satellitenstarts. Außerdem sichert es Europa einen unabhängigen Zugang zum Weltraum. Das ist den Mitgliedsländern der Raumfahrtagentur ESA eine Menge wert, erzählt mir Joël Donadel, der Leiter des ESA-Büros in Kourou.
ESA is the owner of all the installations, either for the assemble and perform the launch, but also to manufacture all the parts being built here in Guyana.
Die Einrichtungen hier gehören alle der ESA. Die hat alleine für die Ariane etwa 2 Milliarden Euro investiert. Dabei legt die ESA auch die Ziele für die Raumfahrt fest und zahlt alle Betriebskosten. Die französische Raumfahrtagentur CNES wiederum betreibt die Anlagen hier. Sie ist auch verantwortlich für die Sicherheit der Bewohner.
In its responsibility of the safeguard of the inhabitants here.
Es geht zwar immer um die gesamteuropäische Raumfahrt, aber man spürt deutlich, dass man sich hier auf französischem Staatsgebiet befindet. Französisch Guayana ist ein Überseedepartement. Die Amtssprache ist Französisch. Der einzige Flug nach Europa und zurück wird von der Air France abgewickelt und man kann mit Euro bezahlen.
France is playing a big role, first for historic reasons.
Frankreich spielt hier eine große Rolle, auch aus historischen Gründen. Bevor die ESA hierher kam, hat die CNES schon kleine Raketen gestartet. Die Höhenforschungsrakete Veronique oder die Satellitenträgerrakete Diamant. Früher wurden diese Starts in Algerien in der Sahara durchgeführt. Aber das ging in den 60er Jahren nicht mehr, weil Algerien unabhängig wurde. Also kam man hierher.
Launch base in the Sahara, left Algeria and came here to install this base.
Neben den politischen Gründen war die Lage von Französisch-Guayana entscheidend. Die Raketen können von hier aus Richtung Osten starten, direkt über den Atlantik, ohne bewohntes Gebiet zu überqueren. Nur die kleinen Teufelsinseln vor der Küste müssen jedes Mal evakuiert werden. Aber außer ein paar Urlaubern und Mitarbeitern der Raumfahrtagentur CNES verirrt sich sowieso niemand dorthin. Ein anderes Argument ist der schon erwähnte Geschwindigkeitsvorteil beim Start wegen der Nähe zum Äquator. Das will man auch mit anderen Raketentypen nutzen. Deshalb ist nordwestlich der Ariane-Startrampe eine weitere Rampe aus dem Boden gestampft worden für russische Sojus-Raketen. Jetzt fehlt nur noch eins. Ein eigenes bemanntes Raumfahrzeug, um Astronauten etwa zur Raumstation ISS zu bringen. Dafür wären sowohl die russischen Sojus-Raketen geeignet, als auch die Ariane 5. Sie war ja ursprünglich für den Raumgleiter Hermes entwickelt worden. Das Programm wurde aber in den 90er Jahren aus Geldmangel eingestellt. Seit Hermes hat es zwar eine Menge neuer Entwürfe gegeben, aber bis heute keine politische Entscheidung und damit auch kein Geld, um ein bemanntes Raumfahrzeug in Europa zu bauen. Auf absehbare Zeit werden deshalb die Singvögel hier die einzigen Lebewesen sein, die vom Raumfahrtzentrum in Französisch-Guayana aus den Himmel erobern.